Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 245. Professor Dr. Oliver Erichiello. Erfolgreiche Markenführung im Wandel der Zeit. Vertrauen, Authentizität und Verantwortung sind die Eckpfeiler starker Marken. Das zeigt Professor Oliver Erichiello im Gespräch eindrucksvoll. Er erklärt, warum erfolgreiche Marken mehr sind als Logos. Sie schaffen echte Verbindung durch konsequente Werte, Verlässlichkeit und klare Leistung. An Beispielen wie Tesla und Coca-Cola wird deutlich, wie Marken auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren und warum Image allein nicht reicht. Erichiello betont die Bedeutung persönlicher Verantwortung, ethischer Unternehmensführung und einer Rückkehr zur Leistungsorientierung für Unternehmen, die im Wandel bestehen und Vertrauen nachhaltig aufbauen wollen. Das ist ein Podcast voller Impulse für Markenmacher und Führungskräfte.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wieder einmal herzlich willkommen. Eine neue Folge Erfolg braucht Verantwortung. Hat das eigentlich schon mal jemand zu euch gesagt, nur du bist mir ja vielleicht eine Marke und irgendwas verbindet sich. Marke, wieso sollte ich eine Marke sein? Marken prägen unsere Zeit. Marken prägen unsere Wirtschaft. Starke Marken verkaufen und starke Marken wecken Begehrlichkeiten. Und ich habe mir gedacht, da holst du dir mal einen richtigen Experten, der etwas über Marke und Markensoziologie mir sagen kann. Professor Dr. Oliver Erichiello. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lieber Oliver, herzlich willkommen.
Ja, Udo Gast, das war perfekt. Vielen Dank für die Einladung.
Nun fragt man sich eigentlich, also ein bisschen Soziologie habe ich auch studiert, aber was treibt einen zur Markensoziologie? Wieso findet man das und Schwebel? Dann kannst du uns das mal erzählen.
Das ist natürlich eine leicht gestellte Frage, aber die ich auch gerne beantworten möchte. Ich würde jetzt fast psychologisch orientiert sagen, großes Glück hat mich zur Markensoziologie getrieben, denn ich hatte das gar nicht geplant. Tatsächlich muss man sich die Situation so vorstellen, 90er Jahre, vieles um Umbruch. Wir alle wissen, die Wendezeit, ganze globale Systeme waren zusammengebrochen. Und wenn man vielleicht mit etwas offeneren Augen durch die Welt ging, da hat man sich schon gefragt, was passiert da jetzt eigentlich in den Sozialitäten, würde der Soziologe sagen, also in den Gesellschaften, in den Gemeinschaften. Vieles war plötzlich mit einem Fragezeichen versehen. Und eigentlich wollte ich Journalist werden und ich dachte mir, was ist denn eigentlich eine gute Grundlage dafür, um nicht nur aus dem Bauch heraus vollkommen emotional zu schreiben, sondern das vielleicht auch mit ein wenig Grundlage und ein wenig Wissen anzureichern. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, Soziologie zu studieren, in Kombination mit Psychologie, damit sozusagen alles abgedeckt ist. Und da fand ich dann zu Beginn der 90er Jahre ganze erste merkwürdige Kurse, die da angeboten worden waren. Das war ja auch noch eine Zeit, als man als Student selber seine Schwerpunkte setzen konnte. Man nannte das Scheine machen, du wirst dich erinnern.
Ja, im ersten Semester habe ich 14 Scheine gemacht. Da haben meine Kommilitonen gesagt, bist du kirre? Nee, ich habe gesagt, ich habe vorher gearbeitet, man kann morgens um 7 anfangen.
Ja, es war eben sehr, sehr viel. Ein Studium in den 90ern, in den 2000er Jahren, also vor dem Bologna-Prozess, war eben auch noch mit sehr, sehr viel Selbstständigkeit verbunden, mit sehr, sehr viel auch Autonomie im Hinblick auf die Schwerpunkte. Und es gab dort einen ganz merkwürdigen Programmpunkt, den man da eigentlich gar nicht erwarten würde, nämlich die Soziologie der Marke. So, und dort lernte ich dann tatsächlich im ersten Semester einen Professor kennen, der mich ja in fundamentaler Weise geprägt hat und meinen Lebensweg geprägt hat, nämlich Professor Alexander Deichsel. Heute gilt er als Begründer der Markensoziologie und die Geschichte nahm ihren Lauf und sie endet heute an diesem Tag, wo wir uns darüber unterhalten.
Ich hoffe nicht, dass sie endet an diesem Tag.
Ja.
Du hast ja, also schaut mal in deine Vita. Also erstmal den Journalismuswunsch hast du ja doch weiterhin verwirklicht. Du hast über 30 Bücher geschrieben, ne? Das muss man einfach sagen. Das hat ja ein bisschen auch mit Journalismus, zumindest mit dem Schreiben zu tun. Es ist unglaublich, was da so alles steht. Und was ich auch unglaublich finde, welche Marken du als Referenten nennen kannst. Das ist Intersport, das ist Nivea, das ist Wünsche Raum Plus, Rektors, Dräger, sogar Dräger kenne ich natürlich aus dem OP-Bereich, ganz klar. Das sind ja ganz viele, die du schon begleitet hast. Wenn wir heute mal auf die Marke blicken, also ich gehe mal zunächst mal von der, sag mal, Industrie- oder Unternehmensmarke auf. Dann wissen wir ja, wenn wir zum Beispiel auf der Autobahn fahren und da steht dieses Schild mit dem großen gelben M, weiß jeder sofort, das steht für eine Marke. Ich liebe es. Und wie fantastisch ist es, wenn man es geschafft hat, ein einfaches Symbol mit so viel Emotion zu verbinden, mit so viel geschichtlichem Hintergrund, der da steht. Aber der Aufbau ist doch verdammt schwierig. Was bedarf es, um einer Marke überhaupt aufzubauen?
Vielleicht zweierlei Dinge. Das, was du jetzt soeben so wunderschön geschildert hast, das muss man ja, und ich glaube, jeder hat jetzt Hunger, das muss man ja verstehen vor dem Hintergrund, dass eben Marke ja soziale Phänomene sind. Also dieser Gedanke, ich sehe ein Symbol und plötzlich, ohne dass wir es wollen, ja, ohne dass wir es kontrollieren können, ploppen bei uns in unseren Gedanken ganz, ganz viele Bilder auf. Und du denkst jetzt vielleicht an so einen Hamburger oder irgendwie so ein Tablett. Vielleicht kommt sogar so ein Geruch in die Nase, der einen mag's mögen, der andere nicht. Das Interessante ist doch, dass wir uns gar nicht dagegen wehren können. Ich sage jetzt BMW, zack, und bei dir wird ein Bild erscheinen. Oder ich sage Nivea und zack, wird wieder ein Bild bei dir erscheinen. Immer wieder. Sie können oder du kannst nicht Marke nicht denken. Das ist hochinteressant. Als Phänomen wird es dann interessant, wenn du, lieber Udo, und ich bei Sicht dieses Ms fast genau das Gleiche denken. Oder zumindest so aus einem Pool, aus einem Cluster von Assoziationen irgendwie das Gleiche herauspicken. Und nicht nur wir hier irgendwo in Norddeutschland haben diesen Eindruck, sondern wahrscheinlich Herr Dupont in Paris genauso und Herr Rossi in Italien auch so und Herr Smith irgendwo in den USA genauso. Das heißt, unser Denken ist in dem Moment sehr, sehr gleichgerichtet, gleichartig, würde man sagen. Und deine Ausgangsfrage ist, wie schwierig ist das eigentlich? Naja, oder was braucht es? Es braucht zweierlei Dinge, nämlich auf der einen Seite viel, viel Zeit und auf der anderen Seite so etwas wie Disziplin. Stell dir mal vor, McDonald's hätte in den vergangenen, wie lange gibt es die? Ich glaube jetzt 70, 80 Jahre, alle 10 Jahre was anderes gemacht. Irgendwann hätte es vielleicht mal halbe Hähnchen gegeben, weil die Deutschen gerne halbe Hähnchen essen. Oder sie hätten irgendwann angefangen, Currywurst anzubieten. Oder sie hätten irgendwann gesagt, naja, wir machen das jetzt so, dass wir das alles ein bisschen schicker machen in unseren Restaurants und sozusagen, du wirst dann da platziert und so weiter. Nein, das Besondere ist ja bei McDonald's und bei jeder starken Marke, dass man irgendwann seine Art gefunden hat, die Welt zu interpretieren und das dann durchzuhalten und sich nicht zu irritieren lassen, was der Markt will, was der Kunde will, was der neue Trend ist, sondern sich immer zu fragen, wenn das jetzt ein Trend ist oder wenn vielleicht Menschen was anderes wollen heutzutage und natürlich wollen sie wahrscheinlich etwas anderes haben als 1970 im Jahre 2025, dann müssen wir uns aber fragen, wie machen wir denn das, was da Neues auf uns zukommt, trotzdem typisch McDonald's? Und die Frage nach dem, wie machen wir etwas typisch, das ist eigentlich die entscheidende Frage für jede starke Marke. Wir können eine Analogie bauen zur Psychologie. Also vielleicht ist es momentan gerade in, grüne Haare zu haben. So, ist ein großer Trend, sagen die großen Trendforscher. Wenn ich irgendwie hip sein möchte, dann habe ich grüne Haare. Wenn ich jetzt gleich zum Friseur gehe und sage, lieber Friseur, mach mir bitte die Haare grün, kann er das machen. Ich bin dann sehr, sehr hip und dann komme ich am Abend nach Hause zu meiner Familie und dann wird meine Familie in der Regel sagen, Mensch, Papa, du hast ein Problem oder du bist in der Tiefe deiner Midlife-Crisis, weil
Ja.
die kennen mich natürlich seit vielen,
Genau.
vielen Jahren oder Jahrzehnten und werden dann sagen, also das passt irgendwie nicht, das ist irgendwie nicht Papa oder mein Mann. Also die Idee, die wir haben müssen, ist, dass man irgendwann, wenn man Marke ist, auch nicht mehr frei ist. Marke bedeutet auch irgendwann, dass die Marke den Kunden gehört, beziehungsweise den Assoziationen, die sie mit dieser Marke haben. Und wir sehen sehr, sehr viele Beispiele, wo Marken plötzlich meinen, sich vollkommen anpassen zu müssen, immer auch mit dem Blick auf die Marktforschung will es, aber sich nicht zu fragen, was sind eigentlich wir? Was ist eigentlich typisch für uns? Und was müssen wir durchhalten, damit wir dann, um den Kreis zu schließen, auf der sozusagen, wenn wir irgendwo vorbeifahren und wir sehen dieses Symbol, dann einfach sagen, Mensch, jetzt habe ich aber richtig Hunger auf einen Hamburger.
Und das kann sogar dazu führen, dass du dein Produkt gar nicht mehr ändern kannst.
So
Ich
ist es.
erinnere mich an ein Beispiel, Coca-Cola. Also,
Ja.
du weißt bestimmt, was ich meine. Coca-Cola meinte, sie müsse sich einem von ihnen gefundenen Trend anpassen und die Rezeptur der Coca-Cola verändern und jetzt eine andere Coca-Cola machen. Ein Sturm der Entrüstung bei den Konsumenten, dann haben sie gesagt, naja, gut, um Gottes Willen, das geht nicht. Wir müssen das zurückfahren. Dann machen wir halt eine Coca-Cola Classic. Also, das ist ja. Inzwischen reden wir nicht mehr von Coca-Cola Classic, sondern Coca-Cola musste es ändern und musste sich den Bedürfnissen seiner Kunden anpassen. Also irgendwann haben wir so eine Marke vielleicht gar nicht mehr so ganz in der Hand, sondern wir müssen
Ja,
authentisch bleiben.
ich würde genau diesen Gedanken aufnehmen, Udo, und ich würde vielleicht ihn etwas anders lenken. Ich würde eben sagen, natürlich gehört die Marke dem sozusagen dem Unternehmen, dem Inhalt, der hat es juristisch geschützt, normalerweise, wenn es große Marken sind. Natürlich würde man sagen, juristisch gehört es dem. Und sicherlich, was die Profite angeht und sozusagen die Investments, die man tätigt, ist das alles ökonomisch sozusagen festgelegt. Aber das, was die Marke ausmacht, und das, was den Wert der Marke ausmacht und das, was schließlich dazu führt, dass Unternehmen, dass Konsortien eben bereit sind, teilweise Millionen, Milliarden zu bezahlen für die Markenrechte, das ist ja die Vorstellung in den Köpfen der Menschen. Und je stärker, je klarer, je fundierter diese ausgeprägt ist, desto wertvoller ist eine Marke. Und genau wie du sagst, irgendwann gehört mir die Marke nicht mehr. Sondern die große Aufgabe, die ich immer wieder habe, ist sich zu fragen, inwieweit kann ich eigentlich diese Erwartungshaltung oder inwieweit muss ich diesen Erwartungshaltungen entsprechen? Und leider ist dieser Gedanke gerade dann, wenn nicht mehr der typische Unternehmer dahinter steht, heutzutage sehr verschüttet gegangen. Man meint, ach, ich habe doch das Markenzeichen. Dann kann Meißen plötzlich unter ihrem Logo Krawatten anbieten oder Parfums anbieten, wo man sich dann fragt, naja, meistens steht für Porzellan, würde man sofort sagen. Ja, und sie sind irgendwie Luxus. Ja, also wenn sie Luxus sind, dann können wir eben alles Mögliche damit machen. Geht eben nicht.
Marken schaffen ja auch Vertrauen. Marken verschaffen Vertrauen in ein Produkt, besonders dann, wenn sie von Persönlichkeiten geprägt sind. Ich erinnere mich an die Werbung, die du natürlich auch kennst, Klaus Hipp. Ne? Dieses, dafür stehe ich mit meinem Namen. Trigema wurde jahrelang mit dem Namen von Wolfgang Grupp und heute immer noch verbunden. Der heißt immer noch Wolfgang Grupp, aber jetzt heißt er Wolfgang Grupp Junior und ist ein bisschen jünger als der Papa. Aber die Marke steht dahinter. Oder Albert Dabo mit dem Idee-Café. Und schwierig wird es, wenn eine Marke so stark verbunden ist mit einer Person und diese Person macht Blödsinn. Ich gehe mal jetzt aktuell in den Verfall der Tesla-Aktien. Tesla ist eine Marke, da steht ein Elon Musk dahinter. So, und jetzt zeigt er sich auf einmal anders, als viele Menschen es erwarten. Ich will das gar nicht werten. Aber er zeigt sich einfach anders. Und dann wird es doch schwierig. Dann kann so eine Marke massiv drunter leiden, oder?
Das ist eine ganz, ganz schwierige, aber ganz spannende Frage, die du stellst. Und ich würde hier auch noch nicht den Stab brechen wollen. Ich glaube, das ist momentan eine ganz, ganz spannende Frage, die du aufwirfst. Und wir haben zu Beginn über diesen Faktor Zeit gesprochen. Und jetzt muss man eben, wenn man eine Marke verstehen will, und deswegen ist es immer auch so wichtig zu verstehen, dass es nicht sozusagen das universelle Rezept gibt, das würde ich jetzt eben auch als Berater sagen, das sagt, was bei Marke A funktioniert hat, das überführen wir einfach und machen das bei Marke B genauso. Das wäre fatal. Übrigens, das gilt in der Psychologie genauso. Also wenn ich in dem Moment sage, was für den Menschen A gut sein mag, mag auch für den Menschen B gut sein, wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig, äußerst vorsichtig. Sondern ich muss immer erst verstehen, was sind eigentlich die Erfolgsmechanismen, die individuellen Erfolgsmechanismen, um dann zu sagen, das sollten wir stärken, das ist sehr wichtig, dass wir diese Differenz machen. Auf das Beispiel Tesla bezogen bedeutet das ja, diese Marke ist irgendwann gestartet, eben als ja, fast Prototyp einer grünen, ethisch sehr wertvollen Marke. Elon Musk war mehr oder weniger der Messias einer neuen, transformativen Wirtschaft. Hat ihm viel geholfen. Also bis vor 2, 3 Jahren, wenn man sozusagen zur progressiven, grünen, gut verdienenden bürgerlichen Klasse gehörte und man hatte seinen Tesla vor dem Haus stehen, war alles okay. Könnte auch sagen, man hatte sein Gewissen ein bisschen entlastet, aber das ist eine andere Frage.
Okay.
So, und jetzt passiert etwas. Also wir hatten sozusagen über Jahre ein bestimmtes Motiv oder bestimmte Werte immer weiter angefüttert. So, jetzt passiert etwas und plötzlich wendet sich diese Person, diese Gründerperson, eigentlich diametral auf die andere Seite. Nehmen wir sie mal so, die Seite, wo man sagen würde, das ist eben nicht das, was es vorher repräsentiert hat. Bekennt sich sogar dazu, macht Werbung und so weiter. Dann würde man ja sagen, das hast du vollkommen recht, hier ist eine Irritation eingetreten, weil die Marke plötzlich, wir sprachen darüber, Erwartungen einhalten, plötzlich diese Erwartungen so nicht mehr erfüllt. Jetzt haben wir nur so einen Punkt und der hat sehr, sehr viel damit zu tun, was die Menschen denn tatsächlich zum Schluss kaufen. Naja, die Menschen kaufen zum Schluss bei einer Marke eben nicht, ich weiß, dass es sehr oft von vielen Kollegen anders gesehen wird, nur ein Image. Marke ist nur das Image. Nein. Eine Marke oder ein Image mag für gewisse Zeit tragen. Aber ein Nike-Sportschuh, ein Tesla, auch ein Kleidungsstück von Hermes, das mag kurzzeitig von seinem Image profitieren, aber über die lange Sicht muss es eine Leistung erbringen, und zwar eine gute Leistung. Die Schuhe müssen weiterhin funktionieren, der Hermes-Schal muss irgendwie doch aus besonderem Material sein und bitte eigentlich nicht aus China gefertigt, obwohl das inzwischen meistens ist. Der Tesla muss funktionieren. Das heißt, wir kaufen zum Schluss immer noch, so altmodisch es klingen mag, immer noch Leistungen. So, und wir haben ja ein wunderbares Beispiel gesehen. Es gab ja vor gut 10 Jahren, gab es ja mal einen großen Skandal, der hatte irgendwas mit Abgasen zu tun und ein großer deutscher Hersteller hat da irgendwie ein
Der
bisschen,
Name ist uns entfallen, glaube
der
ich.
ist uns jetzt entfallen. Aber jeder Marketingprofessor würde sagen, na, das ist das Ende dieser Marke. Ein absoluter Vertrauensbruch. Die haben ihre Kunden wissentlich belogen und betrogen. Weißt du, wer 5 Jahre später wieder die vertrauenswürdigste Marke der Deutschen war im Automobilbereich?
Ich ahne es.
Genau diese Marke. Warum ist das so? Naja, weil diese Marke niemals für de facto grüne Werte stand, sondern sie stand für Solidität, sie stand für Made in Germany, sie stand für einen hohen Wiederverkaufswert und so weiter. Das heißt, der Vertrauensbruch war eingetreten in einem Bereich, der nicht ganz entscheidend war für den Verkauf. Hat man gerne mitgenommen, dass das irgendwie grün ist und irgendwie. Aber das war nicht entscheidend. Das heißt, der Vertrauensbruch war nicht an den entscheidenden Stellen, die für diese Marke wichtig sind. Das muss man wissen. Und wenn ich das jetzt auf eine Marke wie Tesla beziehe, würde ich immer noch sagen, wir müssen eigentlich erstmal abwarten. Wir müssen eigentlich erstmal abwarten, ob dieser Bruch, den wir momentan haben, man sagt natürlich immer sehr, sehr gerne von, ja, so eine Marke unterstütze ich nicht mehr. Das ist irgendwie ethisch nicht okay. Aber vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, weil wir sind rationale Wesen und wir wollen uns immer gerne in ein ethisches, wunderbares Licht rücken. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man einfach sagen muss, naja, den technischen Fortschritt, den eine Marke wie Tesla hatte, der ist in den letzten Jahren ziemlich eingeschmolzen. Also ein BYD ist auch ein gutes Auto und kostet
Absolut.
nur noch ein Viertel. Und auch die deutschen Autohersteller haben irgendwie nachgezogen. Das heißt, die Gründe dafür, warum ich mir so einen Tesla kaufen sollte, die sind da weggeschmolzen. Und wenn man auch den Service beachtet, dann sagt man auch, na, da gibt es große, große Lücken momentan. Das heißt, eigentlich muss ich noch zeigen, ob der Einbruch einer solchen Marke wie Tesla tatsächlich evoziert worden ist über das Verhalten des CEOs. Ich weiß es noch nicht. Und ich würde jetzt nochmal so einen anderen Punkt setzen wollen, den ich wichtig finde, weil wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch über ethische Marke und ethische Markenpositionierung gehört haben. Und zu Weihnachten sitzen wir alle inzwischen heulend vor unseren Fernsehgeräten, wenn wir noch Werbung gucken, im linearen Fernsehen, weil dann kommt ja sozusagen ein gesellschaftlich wichtiger Spot nach dem anderen. Dann helfen wir Opas und Omas und Minoritäten. Und das ist auch alles richtig, alles gut. Die Frage, die sich ja nur stellen muss, ist, ist das wirklich so gemeint? Ist das auch wirklich richtig? Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die inzwischen sagen, ich möchte nicht immer eine politische Botschaft in jeder Werbung haben und in jedem Prospekt und in jeder Schweinehälfte, die ich sehe, muss nicht überall eine Positionierung stehen, wie wir uns ethisch sehen und so weiter. Vielleicht ist das nicht die Aufgabe eines Unternehmens, das Schrauben herstellt oder Fleisch verkauft. Kann sein. Vielleicht ist die Aufgabe viel eher zu sagen, dass solche Unternehmen ihre Mitarbeiter ordentlich behandeln, ihre Zulieferer ordentlich behandeln, was irgendwie dazu machen und vielleicht nochmal ein Geschenk geben. Also das, was früher in den 70er, 80er Jahren eigentlich Usus war, dass man in seinem Bereich einfach Gutes getan hat und die Mitarbeiter einfach am Erfolg partizipiert hat.
Ich glaube,
Ja, gerne,
ich glaube,
gerne.
es ist wichtig, dass so eine Marke nach außen sich nicht positioniert. Hier geben wir mal einen Check an die Volksbank zu diesem Projekt zu 2.500 Euro, sondern eine Marke muss Konsistenz, seinen Werterhalt haben. Also da reicht es einfach nicht aus. Manche machen das sehr gut. Ich erinnere mich, wo du gerade Weihnachten gesagt hast, an den Edeka-Spot. Vielleicht weißt du, welchen ich meine, mit dem älteren Herrn, der da am Tisch sitzt. Das hat überhaupt nichts mit Edeka zu tun. Aber was passiert im Kopf der Zuschauer? Sagt, ja, genau. Das hat mich so emotional berührt. Und am Ende, nur am Ende, ich glaube, für nicht mal eine Sekunde wird Edeka eingeblendet, die Lebensmittel. Ein ähnlicher Spot von Edeka ist der mit Icarus, also der junge Mensch, der da versucht zu fliegen und dann isst er also gesundes Obst und ähnliches. Das heißt, da gehen wir schon über die Marke hinaus, sondern wir bauen ein Image auf, wir bauen eine Emotion auf über die Marke.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und du, interessanterweise würde ich jetzt mal die These wagen, dass dir dieser Edeka-Spot mit dem alten Herrn auch deshalb in Erinnerung geblieben ist, weil er mehr oder weniger ein Genre auch eröffnet hat. Er war einer der ersten, die sozusagen diese Themen aufs Tableau gehoben haben und dann publiziert haben. Deswegen ist er auch sehr besonders. Was ist aber passiert in den vergangenen Jahren? In den vergangenen Jahren, und da muss man eben auch davon ausgehen, auch die Werbe- und Kommunikationswirtschaft ist eine Wirtschaft. Man beobachtet sich, man schaut, man guckt, was funktioniert, man wechselt innerhalb der Branche. Und irgendwann war das die Benchmark. Man sagte, also wenn wir heute noch Menschen interessieren, keinen interessiert mehr Leistung, sondern es ist die Emotion, die Menschen interessiert. Als Markensoziologe wäre ich da äußerst vorsichtig, weil Emotionen immer aus Leistung entstehen. Was meine ich damit? Du kommst nicht aus dem Urlaub zurück und sagst zu deinen Menschen, die in deiner Nähe sind, zu deiner Familie, zu deinen Freunden und sagst, ich hatte einen qualitätsorientierten Urlaub. Sagst auch nicht, ich hatte einen serviceorientierten Urlaub. Das ist Werbedeutsch. Sondern du sagst, wir hatten super Essen und die Sonne hat geschienen. Und überhaupt, der Kellner da im Restaurant, der war so nett und am letzten Tag hat er uns eine Flasche Wein geschenkt. Menschen denken und reden ausschließlich konkret. Wenn wir uns jetzt in die Bahn setzen, dann wirst und Menschen unterhalten sich, dann wird immer nur gesagt, ich war dann gestern da, ich habe gestern das gemacht, dann ist mir das passiert. Es gibt drei Bereiche, wo abstrakt gesprochen wird. Das ist die Politik, leider. Das ist die Wissenschaft, da muss es teilweise so sein. Und es ist in einem großen Maße auch die Kommunikation und Werbung. Man abstrahiert, man emotionalisiert. Das Problem ist, wenn man sich Werbung anschaut aus den 60er oder 70er Jahren, 80er teilweise noch, dann wirst du sehen, dass Werbung dort immer die Leistung in den Mittelpunkt rückte. Warum sollte ich dieses Auto kaufen? Warum ist dieser Joghurt so gut? Heute reden wir nicht mehr über Leistung, sondern wir versuchen sehr, sehr stark alles zu emotionalisieren. Das Problem, und jetzt schließt sich wieder der Kreis, wenn alle emotionalisieren, wenn alle diese Themen bringen, die wichtig sind, ohne Zweifel und hinter denen ich auch stehe, dann ist irgendwann nur noch Rauschen im Walde. Und wir sagen dann nur noch, naja, der Spot war richtig gut, hast du den gesehen? Dann muss deine Frage eigentlich sein, ja, und erinnerst du dich, wer den Spot geschaltet hat? Und das verwischt immer mehr und das ist hochgradig schwierig. Das heißt, Unternehmen, Unternehmer, die heutzutage, übrigens ist da Herr Grupp ein wunderbares Beispiel gewesen, die immer noch eine Leistung nach vorne setzen, die fallen heute sogar eher auf, weil sehr wenige Unternehmen, und es sind meistens die Mittelständler, die es noch tun, sehr wenige Unternehmen noch bereit sind, über eine Leistung zu sprechen. Es wird dann oft gesagt, naja, wieso, heute ist doch eigentlich alles vergleichbar. Naja, wenn alles vergleichbar wäre, dann ist es eigentlich eine Missachtung des Kunden. Weil dein Kunde, der wird einen ganz konkreten Grund haben, warum er zu diesem Joghurt greift oder zu dieser Hose oder zu diesem Auto und nicht zu einem anderen. Und das mögen ganz profane Gründe sein. Aber es sind Gründe. Und es sind leistungsbezogene Gründe. Das heißt, mein Plädoyer ganz stark, sprecht wieder über Leistung und kommuniziert Leistung. Und nimmt die Leistung, und dann ist ja die eigentliche kreative Leistung, nicht eine tolle Idee zu haben. Das kann jeder. Ich kann mich an meinen ersten Job als Marketingleiter erinnern. Kommt der Chef rein und sagt: Mensch, schön, Herr Ericello, schön, dass Sie hier sind. Dann seien Sie doch mal kreativ.
Super.
Kreativ sein kann jeder. Also ich kann mich
Auf
hin,
Knopfdruck.
aber Kreativität zu setzen vor dem Hintergrund einer Geschichte, die schon da ist, das ist schwierig. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, den ich übrigens von meinem Professor gelernt habe, von vor 30 Jahren. Der sagte, Kreativität ist nicht das Sprengen von Grenzen, sondern das Ausfüllen von Grenzen. Und dieser Gedanke, der geht heute leider sehr oft verloren, gerade im Bereich der Kommunikation.
Finde ich ganz spannend. Ich durfte vor ungefähr 14 Tagen Wolfgang Grupp live erleben auf der Bühne des Founders Summit. Und ich fand es also bemerkenswert, die Persönlichkeit, die dahinter steht, wenn er also mit diesen Worten, ja, sagt doch, ich kann das nicht verstehen. Ich habe die Verantwortung übernommen. Ich habe die Verantwortung übernommen für dieses Unternehmen. Und bei mir kann jeder der Kinder kann hier arbeiten. Da gibt es einen garantierten Arbeitsplatz. Und ich habe ein EK, eingetragener Kaufmann, habe ich als Unternehmen, weil ich will nicht, wenn irgendwann jemand, wenn es was pleite geht oder so, dann muss die Gesellschaft das zahlen in eine GmbH. Das geht überhaupt nicht. Ich stehe mit meinem Namen dafür. Und ich sitze da ganz ehrfürchtig und sage, ja, genau das ist der Kernpunkt. Und das ist das, was bei vielen Unternehmen eben nicht mehr steht. Naja, wir machen mal und wenn es dann nicht klappt, dann geht es in die Hose. Naja, das ist dann halt nicht so schön. Also da ist die persönliche Verantwortung. Ich glaube, Marke hat auch etwas mit Verantwortung zu tun.
Ja.
Das, ja.
Ja, und Udo, da bist du genau an dem Punkt. Wenn man mal die Geschichte von Marken anschaut, sind sie ja in dem Moment, wurden in dem Moment groß, also wirklich wirtschaftlich relevant, als es keine Beziehung, keine persönliche Beziehung des Herstellers zum Käufer gab. Und die Marke hatte damals die Aufgabe, diese Anonymisierung zu überwinden, indem sie sozusagen dem Produkt ein Gesicht gab, eine Adresse gab, einen Anknüpfungspunkt gab. Das war ihre eigentliche Aufgabe. Und so hat sie sich auch lange Zeit verstanden. Heute haben wir eben gerade bei multinationalen Unternehmen, bei Konzernen die große Schwierigkeit, dass man sagt, naja, eigentlich gibt es da keinen dahinter. Und das endet dann daran, dass ich dann irgendwann Chatbot habe, mit dem ich dann im Service, verbunden werde. Das ist die große Schwierigkeit. Du hast vorhin den ganz entscheidenden Begriff genannt, der immer im Zusammenhang mit Marke fällt, nämlich den Begriff des Vertrauens. Alle wollen Vertrauen gewinnen. Politiker wollen dein Vertrauen gewinnen. Unternehmen wollen dein Vertrauen gewinnen. Menschen wollen dein Vertrauen gewinnen. Alle wollen Vertrauen gewinnen. Das Interessante ist nur, was steckt eigentlich im Wort Vertrauen drin, wenn man sich das mal sozusagen wortgeschichtlich anschaut? Da steht nämlich die Lösung drin, wann oder wie Vertrauen entsteht. Da steckt das Wort, das hat sich über die Jahrhunderte etwas verfremdet, treu drin. Vertrauen haben wir nur Vertrautem. Ich kann, wenn wir uns auf der Straße begegnen und noch nie begegnet sind, und ich sage zu dir im zweiten Satz, Mensch, schön, Udo, schön, dass du da bist, vertrau mir. Dann weißt du ganz genau, diesem Vogel werde ich nicht vertrauen.
Das erinnert mich an K, die Schlange aus dem Dschungelbuch. Vertrau
Ja,
mir.
sehr, sehr gut. Übrigens, Du hast ja Herrn Krupp perfekt eben nachgeahmt. Also die Stimme war perfekt. Also wichtig ist, Vertrauen kann ich nicht ordern. Vertrauen kann ich auch nicht befehlen, sondern Vertrauen ergibt sich. Und wie ergibt sich eben dieses Vertrauen? Indem ich, ein wunderbarer Begriff aus der Markensoziologie, etwas kompliziert und sperrig, aber es trifft den Kern, zusageverlässlich handle. Also, dass ich mich darauf verlassen kann, dass wenn ich ins Regal greife, ich da irgendwie eine Erfahrung mache, die dem entspricht, was ich dort in der Vergangenheit gemacht habe. Und wenn ich in mein Lieblingsrestaurant gehe, dann möchte ich, dass die Pasta irgendwie genauso schmeckt wie letztes Mal, weil das war richtig lecker. Und dann merken wir schon, wenn das eben nicht so ist, dann sind wir ein bisschen irritiert und sagen, oh, vielleicht ist heute ein anderer Koch da oder Und dann gehen wir vielleicht noch ein zweites Mal hin und sagen, ah, jetzt, oder vielleicht haben die Besitzer gewechselt, ich weiß auch nicht. Und beim dritten Mal überlegen wir uns das. Da ist nämlich unser Vertrauen irgendwie. Wann tritt Vertrauensbruch ein, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen? Wenn ein Mensch so handelt wie, und das ist dann meistens das, was wir sagen, das hätte ich niemals von dem oder von ihr erwartet. Da ist nämlich etwas geschehen, was eben nicht dem entspricht, was eigentlich wir in dem Moment erwartet hätten von dem anderen. So, und deswegen ist es so wichtig, Vertrauen braucht Zeit. Ich muss Erfahrungen machen, diese Erfahrungen werden bestätigt, dann bestätige ich sie und sie nochmal. Und irgendwann kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen, so, da kannst du hingehen, das ist gut. Oder diese Waschmaschine ist wunderbar. Oder dieser Joghurt ist toll. Und dieser Schlachter ist überhaupt, da kannst du dich immer drauf verlassen. Das ist die Besonderheit, wenn wir über so etwas wie Vertrauen sprechen. Und Vertrauen ist jetzt nicht nice to have. Irgendwie was Nettes, was sich irgendwelche Soziologen ausdenken. Sondern zum Schluss, und das weiß jeder Ökonom, Vertrauen ist das entscheidende Mittel, um Transaktionskosten zu senken.
Essenz.
Also ich muss immer weniger aufwenden, um dich zu überzeugen, sondern am besten läufst du mit geschlossenen Augen in deinen Supermarkt, greifst da irgendwie hinein und sagst so, Wochenendeinkauf erledigt. Denn wenn du das noch erlaubst, Udo, du merkst,
Ja, das finde ich fantastisch. Also dieser Podcast wird nicht ausreichen. Wir könnten eine ganze Serie daraus machen. Jetzt schon, klar.
das Besondere ist ja, wir lernen in der Kommunikation, in der Werbung, ist einer der Schlüsselbegriffe immer Innovation, Neues. Aber bitte, vielleicht sollten wir uns auch darüber im Klaren sein, und das ist hochsoziologisch, wir sind geprägt von Gewohnheiten. Wir sind über und über randvoll mit Gewohnheiten, in denen wir unser Leben bestreiten. Warum? Weil unser Leben schon anstrengend genug ist und komplex genug ist, ne? Und wir haben die Kinder da und die Frauen und Ehepartner und dann noch irgendwie die Eltern und da gibt es vielleicht noch irgendwie eine Krankheit oder ein Problem. Dann haben wir Arbeit, dann müssen wir unser Geld verdienen. Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt. Die Aufgabe einer Marke ist doch nicht, unser Leben zu verkomplizieren, indem sie uns tausend Optionen bietet und dies und nach und so weiter. Nein, das ist vielleicht für mich relevant, wenn ich ganz jung bin und so voll auf mich fokussiert bin. Aber spätestens dann, wenn wir so ein ganz normales Leben in Europa führen, sind wir so eingebunden mit unserem Alltag, dass doch die Aufgabe ist, einer Marke Verlässlichkeiten zu schaffen, in denen ich mein Leben relativ unkompliziert, zumindest in diesem einen Bereich, gestalten kann. Gewohnheiten sind das Wohnzimmer der Seele. Es geht darum, immer ganz klar zu machen, ne? Ganz klar zu machen, wir leben in Gewohnheiten. Und deswegen macht es nicht zu so kompliziert als Markenmanager. Es muss nicht immer neu sein, aber es muss auch nicht immer gleich sein. Aber es sollte immer irgendwie dem Geist entsprechen, den diese Marke repräsentiert.
Jetzt schreitet die Zeit rasant voran. Ich hätte eigentlich noch zwei Themen, aber vielleicht können wir die kurz, zumindest mal
Ich
kurz anschauen.
versuche es.
Ja. Und zwar, viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen sind ja Solo-Selbstständige. Also da geht es um an den Aufbau einer Personenmarke. Hast du da den einen oder anderen greifbaren Tipp, was es bedeutet, wie man es machen kann, eine Personenmarke aufzubauen? Ich nehme mal ein Beispiel. Meine Frau guckt sehr gerne Let's Dance. So eine ganze, sagt ihr wahrscheinlich auch etwas, ne? Da tanzen also Leute, und die sonst in der Regel was anderes machen, ne? Tietje Mierenberg, der war beim zweiten Mal dabei, hat mir dann erzählt, damals war er noch sehr, sehr, sehr korpulent, wie das funktioniert. Du kriegst einen Anruf, hast du denn Lust mitzumachen, sagst, Okay, mache ich. So. Und das hat ja auch immer ein bisschen was mit Kontroversen zu tun. Und da sind viele Leute, die sind gut drin. Aber da ist zum Beispiel eine Influencerin, die ein bisschen korpulent ist, die kann nicht tanzen. Die kann wirklich nicht tanzen, aber die wird immer weiter gewählt. Ein Teil der Community ärgert sich darüber und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso die? Aber die ist Influencerin. Die hat eine Marke aufgebaut, eine Personenmarke aufgebaut. Was bedarf es nur mal in zwei, drei groben Zügen, um eine Personenmarke aufzubauen?
Naja, also, was es sicherlich immer bedarf, ist tatsächlich der Blick zuerst nach innen. Also, die Frage von, wie sprenge ich auch Grenzen? Also, wir würden ja erwarten, dass jemand, der tanzt oder irgendetwas macht, immer sozusagen auch diesem Ideal entspricht. In dem Moment, wo wir abweichen von einem Ideal, werden wir interessant. Wir schaffen dann Aufmerksamkeit. Das machen viele Influencer, jeweils in ihren Bereichen. Sie suchen sich Spezialisierung, Dinge, die sozusagen für die sie stehen, immer erst einmal. Und dann wachsen sie von innen nach außen. Also zu glauben, dass es heutzutage so schnell geht, das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Sondern ich brauche ein Thema, ein spezielles Feld, in dem ich zunächst einmal klar mache, da habe ich Ahnung, da kenne ich mich aus, da weiß ich etwas. Oder ich bin in einer bestimmten Form sehr, sehr besonders kommunikativ. Und von diesem Kern aus, man nennt es konzentrisches Wachstum, entwickelt sich dann etwas, wo man sagt, ich kann noch unterschiedliche Bereiche hinzunehmen. Das heißt, wir sehen bei allen starken Marken, sie beginnen erst in sehr, sehr kleinen Communities. Und diese kleinen Communities, die fangen dann an zu sagen, ich habe da einen Geheimtipp. Weißt du, da ist jemand, der ist irgendwie besonders. Und dann wächst das. Zu glauben, dass man sozusagen gleich alle erreicht, das ist ein großer Trugschluss. Ich muss eigentlich erst im Kleinen arbeiten, und das sieht man bei vielen starken auch Personenmarken, dass die erst einmal aus einem ganz kleinen, nennen wir es mal, subkulturellen Bereich kommen. Also erst einmal sagen, ich habe zum Beispiel eine starke wissenschaftliche Perspektive. Oder ich bin Sportler, aber mit dem Spezialgebiet XY. Oder ich spiele sehr, sehr viele Videospiele und ich kenne mich vor allem mit diesen Spielen sehr, sehr gut aus. Und dann wächst es.
Ja, wunderbar. Okay, ein letztes Thema. Was mich so begeistert bei dir ist, dass du auch eine Wertehaltung, eine Grundhaltung hast. Du bist bekennender Katholik und jetzt geht es um eine Person, eine Personenmarke, Robert Francis Prevost, Leo der 14. Der hat jetzt die dringende Aufgabe, die katholische Kirche auch in ihrem Markenerscheinungsbild zu prägen. Wie siehst du das? Was muss er tun? Also unglaublich viele Menschen sind ausgetreten aus der evangelischen Kirche, aus der katholischen Kirche. Ich selber sage, Herr Gott, wenn ihr mit den Konzepten aus den, wirklich, Herr Gott, Konzepten aus dem 16. Jahrhundert und dem Liedgut anfangt, dann dürft ihr euch doch nicht wundern, dass die Leute dieser Marke nicht mehr hinterherlaufen. Wie siehst du das? Was kann man tun, um christliche Werte noch weiterhin zu verankern und zu prägen?
Eine wichtige Frage und bin dir auch dankbar, dass wir sozusagen auch mit diesem Gedanken nochmal enden, trotz aller sozusagen Tagesaktualität, ethische Werte und Verankerung, beziehungsweise die Frage auch von Kirchen. Also, ich bin da ganz, ganz positiv gestimmt, nachdem ich diesen Papst jetzt kennenlernen durfte. Warum? Weil das ein Papst ist, der Macht, also Macht im Sinne von der sehr, sehr stark daran orientiert ist, nicht die Enzyklika, die nächste Enzyklika zu schreiben, die sowieso kein Mensch liest, außerhalb der Mauern des Vatikans, sondern der dann Schluss sagt, also Kirche bedeutet zum Schluss Handlungen in den Fokus rücken. Und als Augustiner ist er jemand, der sozusagen nah bei den Menschen sein muss. Das ist eines derer ihrer eines ihres Credos, dass sie nach außen äußern. Und da sind wir, glaube ich, entscheidend. Eine Kirche wird sich nicht erholen, indem sie jetzt bestimmte gesellschaftliche Normen nach vorne bringt, sondern zum Schluss wird Kirche nur dann gewinnen, wenn sie vor Ort in den einzelnen Kirchengemeinden wieder präsent und relevant ist und tatsächlich eben Anknüpfungspunkte bietet für jeden und auch für unterschiedliche Sichtweise und Lebenskonzepte, wo man sagen kann, natürlich gibt es vielleicht einen Gottesdienst für diejenigen, die die Lieder singen möchten, die für 400 Jahren wunderbar waren. Aber vielleicht darf es dann eben auch einen Rockgottesdienst geben für junge Menschen. So, all das muss, und das ist meine feste Überzeugung, hat einen Dach unter dem, was Kirche ist, egal ob evangelisch oder katholisch. Es muss Differenzen geben, je nachdem. Man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt sagen, irgendwie Frauenpriestertum und so weiter, ich will jetzt gar nicht in Details gehen, würde man ja sagen, gut, da müsste ja eigentlich die evangelische Kirche eigentlich nur florieren, weil die das ja alles schon gemacht hat, ist auch nicht der Fall. Also das scheint ja irgendetwas anderes zu sein. Wenn man sich den Begriff katholisch anschaut, dann heißt es ja allgemeingültig. Und das bedeutet für mich, es muss eben sehr große Vielfältigkeit auch unter dem Dach von Kirchen geben müssen. Und keiner ist besser, keiner ist schlechter. Alle haben mehr oder weniger eine ethische und religiös gefärbte Grundeinstellung. Und wie sie es interpretieren, wir sprachen über das Grenzen und Füllen von Grenzen, das muss individuell möglich sein. Und ich glaube, wenn ich mir diesen Papst anschaue, der ja auch durchaus ein paar Zeichen gesetzt hat und ein paar durchaus konservativere Zeichen, indem er da auch zum Beispiel seine Kleidung irgendwie eher konservativer gestaltet hat und so weiter, aber auf der anderen Seite doch durchaus zugänglich wirkt, so muss es eben diese Vielfältigkeit unter dem Dach der Kirche auch geben. Das lässt sich nicht schnell lösen, aber zum Schluss wird Kirche nur dann gewinnen, wenn sie wieder vor Ort präsent ist und wieder vor Ort gute Dinge macht. Und da tut sie sehr, sehr viel in der Regel. Bloß sie hat es eigentlich verlernt, auch über diese guten Dinge zu sprechen, zu Recht, weil einfach vieles vorgefallen ist, was einfach inakzeptabel war. Was aber meistens nicht mit der Arbeit der Menschen vor Ort zu tun hatte, sondern sehr, sehr viel mit der Organisation darüber.
Deswegen braucht die Kirche das, was wir eingangs gesagt haben. Sie muss wieder Treue, Vertrauen aufbauen, Vertrauen in die Marke, Vertrauen der Zugewandtheit zu den Menschen, die Menschen ernst nehmen, die Probleme ernst nehmen. Das, was eigentlich jede Marke machen muss, die Bedürfnisse, die Schmerzpunkte der Menschen in ganz bestimmten Bereichen aufnehmen und diese Schmerzpunkte zu Wunschsituationen führen, wo die Menschen sagen, das ist toll, dieses Produkt, diese Marke löst mein Problem, meine Herausforderung. Lieber Oliver, ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Wenn man dich sucht, wir werden das in die Shownotes schreiben, aber da gibt es eine Seite, enrichkello.de. Wo findet man dich sonst noch? Die Bücher bei Amazon, 30 Stück an der Zahl, glaube ich, findet man überall, oder?
Ich glaube ja, es war ein hartes Stück Arbeit. Meine Familie hat sehr, sehr geschimpft. Nein, aber de facto immer gerne und immer direkt. Das ist das Schöne. Ein Professor ist ja ein ewiger Student und von daher, man lernt immer am meisten.
Ganz herzlichen Dank dir.
Danke dir. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Danke.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.